Guten Abend, liebe Leute. Wir haben zum letzten Gottesdienst ein neues Lied gelernt. Bleib doch, hör mal, halte Gott mal aus. Halte Gott heute aus. Das wünsche ich dir, der du heute gekommen bist. Bleib doch, hör mal, halte Gott heute aus. Bleib doch, hör mal, steig nicht einfach aus. Steig damit ein. Bleib doch. Hör mal, halte Gott heute aus. Bleib doch, hör mal, steig nicht einfach aus.
Ein Pfarrer kommt zum Abendgottesdienst in seine Kirche. Kein Mensch ist da, alles leer. Nur der Küster ist erschienen. Sagt der Pfarrer zum Küster: Ja, nicht mal der Kantor ist gekommen. Wer spielt denn da heute? Da antwortet der Küster: Heute spielt Borussia Dortmund gegen Bayern München. Egal wer spielt und was sich hier in dieser Stadt abspielt, wir haben noch nie alleine hier gestanden. Die Musiker sind da, die Mitarbeiter sind da, ihr seid auch da. Herzlich willkommen zum 179. Wir haben hier in diesem Gottesdienst ein Problem, und das ist der enorme Rückgang der Kollekten. Wir haben zum ersten Mal seit über 25 Jahren den Zustand, dass wir unter die 1.000-Mark-Grenze gerutscht sind. Im vorletzten Gottesdienst waren es 700 Mark, im letzten waren es 800 Mark. Ich bedanke mich erstmal für diese 892 Mark, die ihr gegeben habt für Leprakranke in Nepal. Schönen Dank für das Geld. Ihr müsst aber wissen, dass jeder so ein Gottesdienst ungefähr Unkosten von 500 Mark verursacht. Wir müssen also heute nochmal für unseren Jugendgottesdienst hier sammeln. Und wenn ihr ungefähr 1000 Mark da lasst mit denen, die vorhin da waren, dann ist der Gottesdienst im November und im Dezember gesichert. Der nächste Gottesdienst ist hier am 9. November. Das ist der Tag, an dem ProChrist beginnt. Praktischerweise findet die ProChrist-Veranstaltung gleich um die Ecke hier drüben in der Hans-Sachs-Straße statt, in der Gemeinschaft. Es kann also jeder, der 17 Uhr hier im Gottesdienst war, 19 Uhr da drüben die Sache auch noch miterleben. So, das nächste Mal geht es bei uns los, 17 Uhr mit Andi und Frank. Ich habe nur eine Bitte. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Wir brauchen ein paar liebe Menschen, die uns am Schluss helfen, hier die Kirche mit zu reinigen, mal mit einem Staubsauger oder einem Besen ein bisschen was zu machen. Wer von euch noch 20 Minuten Zeit hat und sich nicht scheut, mal einen Besen anzupacken, ich bitte euch, dass ein paar mit hier bleiben und uns helfen. So, jetzt, ach ja, und dann da hinten liegt eine Zeitschrift aus, wenn ihr rausgeht, rechts, Crossover, eine neue Musikzeitschrift. Und da könnt ihr euch die Exemplare mal angucken. Und wenn das interessiert, der kann sich in eine Liste dort eintragen, die kann man da bestellen. So, jetzt geht's los mit den Fragen. Da waren einige drin, die ich jetzt beantworte. Vor 6 Jahren habe ich in der Lehre in meinem Ausbildungsbetrieb eine Schere und einen Kuli geklaut. Zwischendurch habe ich zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden. Er hat mir auch diese Sünde vergeben. Trotzdem kommt dieser Gedanke an damals oft wieder hoch. Empfiehlst du mir, die Gegenstände bzw. den Wert dieser Sachen zurückzugeben, damit ich Ruhe finde? Ja, das empfehle ich dir, dass du entweder das Zeug oder den Wert zurückgibst, damit du wieder Ruhe findest. Genau. Nächste Frage. Hey Theo, was hältst du von den Jesus-Freaks? Na, es wäre mir angenehm, wenn die ein bisschen größere Zettel benutzen würden. Aber ansonsten muss ich sagen, die sind okay. Ich kenne nur die Gruppe in Hamburg. Und da muss ich sagen, die machen dort eine Arbeit, die in Hamburg sonst keiner macht. Und die erreichen dort Menschen, die in Hamburg sonst keiner erreicht. Und das finde ich also ganz wunderbar, was die da machen. So, jetzt wird es schwierig. Von manchen Theologen wird behauptet, die 6 Schöpfungstage entsprechen nicht der Dauer von 6 normalen Tagen. Sie wollen die Evolutionstheorie mit der Bibel in Einklang bringen. Dabei stützen sie sich auf die Aussage der Bibel, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Im Schöpfungsbericht steht aber, und aus Abend und Morgen wurde der 2. Tag. Daraus schließe ich, dass die Bibel da wörtlich zu verstehen ist. Also 6 Schöpfungstage, 6 normale Tage. Wie siehst du das? Das Wort Tag, das kommt in der Bibel 2182 Mal vor und wird dort immer im buchstäblichen Sinne verwendet. Ein Schöpfungstag im Sinne der Bibel ist also ein 24-Stunden-Tag. Also wenn mit Tag ein Jahr oder etwa gar 1000 Jahre gemeint wären, da hätte das Gott doch schließlich sagen können. Ich weiß gar nicht, wie jemand dazu kommt, dauernd anzuzweifeln, Gott könnte sich nicht korrekt ausdrücken oder da würde die Tage und die Jahre miteinander durcheinander schmeißen. Die Bibel sagt selber, dass die Schöpfungstage 24-Stunden-Tage waren. 2. Mose 20, 6 Tage sollst du arbeiten, denn in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht. Da wird also dein Arbeitstag, der ja nicht 1000 Jahre dauert, sondern eben einen Tag, 24 Stunden mit dem Schöpfungstag im Vergleich gesetzt. Man könnte noch eine ganze Menge dazu sagen. Die Schöpfung Gottes, die läuft ohne den Zeitaufwand ab, den wir brauchen, wenn wir was zustande bringen wollen. In der Bibel steht im Psalm 33, wenn Gott spricht, geschieht es. Und wenn er gebietet, so steht es da. So war es ja auch bei Jesus, bei dem Sohn Gottes. Als der 5000 Menschen gespeist hat, da hat er eben das Brot verwandelt in einem Augenblick. Und am Ende der Zeit, wenn alle Milliarden von Menschen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben, wenn die auferstehen werden, Da heißt es in der Bibel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das wird passieren in einem Augenblick. Ich will aber dazu sagen, also es ist nicht heilsnotwendig, dass du glaubst, dass die Schöpfungstage 24-Stunden-Tage waren. Du wirst nicht dadurch gerettet, dass du an diese 24 Stunden glaubst, du wirst dadurch gerettet, dass du an Jesus glaubst, der am Kreuz für deine Sünde gestorben ist. Und trotzdem rate ich dir, dass du es mit der Bibel so hältst, wie Luther das gemacht hat. Der hat gesagt, die Bibel ist Gottes Wort, darum heißt es rund und rein, ganz und alles geglaubt oder gar nichts geglaubt. Und das ist auch meine Position. Und ich halte es mit dem Apostel Paulus, der mal gesagt hat, in der Apostelgeschichte steht das, Kapitel 24, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. So, letzte Frage. Also das ist eine Meinungsäußerung. Eine Meinung zu eurem Lied, steig ein oder lass es ganz sein. Für mich wirkt dieses Lied sehr abstoßend, weil dabei rauskommt, mache ich was Falsches, bin ich nicht ganz dabei, senkt Gott den Daumen und ich bin bei ihm unten durch. Ich glaube aber an einen Gott der Gnade und Liebe. Tja, das ist genau der gleiche Gott, an den wir auch glauben. Aber das ist doch der gleiche Gott, der gesagt hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Also es gibt in der ganzen Bibel nicht eine einzige Stelle, wo Gott die Halbherzigkeit erlauben würde. Sondern im Gegenteil, überall wird von dem Menschen die ganze Hingabe, das ganze Herz, das ganze Leben gefordert. Und das war das Thema von dem Lied, was du hier kritisiert hast. Was ganz anderes ist es natürlich, wenn jemand den Willen Gottes tun will, aber merkt, er schafft es nicht. Und da ist es nicht so, dass Gott den Daumen nach unten hält und den erledigt. Und dass man dann bei Gott unten durch ist. Sondern im Gegenteil, dann gibt Gott solchen Menschen ja die Chance der Vergebung und der Umkehr. Über so einen Menschen rede ich nachher gleich in der Predigt. Hier steht noch eine Bitte an uns, könntet ihr nicht eher glaubenseinladende Lieder, vielleicht auch ältere aussuchen? Also ältere suchen wir nicht aus, im Gegenteil, wir haben ein ganz neues, Welturaufführung kommt jetzt. Auf geht's.
Wir wollen Gott ein Dankeschön singen mit dem folgenden Lied, Nummer 2. Geht so.
Danken, staunen, herrlich, was Gott tut. Beten, singen und mir geht es gut.
Versuch doch mal mit.
Danken, staunen, herrlich, was Gott tut. Beten, singen und mir geht es gut.
Damit ich auch mitkriege, ob ihr es drauf habt schon, ja, ist ja eigentlich nicht schwer, singe ich etwas leiser und ihr etwas lauter, hoffentlich. Und
danken, staunen, herrlich, was Gott tut. Beten, singen und mir geht es gut.
Also, es kommt schon was bei mir an. Ganz super. Ihr könnt aber ruhig noch ein bisschen mehr aus euch rausgehen, wenn ihr wollt. Und
danken, staunen, herrlich, was Gott tut.
Schön.
Beten, singen und mir geht es gut.
Refrain ist abgehakt, den bringen wir. Jetzt die Strophe. Achtung!
Durch die Nebelwand dringt ein Sonnenstrahl. Gott verschafft mir klare Sicht. Ich blick endlich durch.
So einfach ist das Leben. Riskieren wir die Strophen. Und
durch die Nebelwand dringt ein Sonnenstrahl. Gott verschafft mir klare Sicht. Ich blick endlich durch.
Wisst ihr, das Lied haben wir ja natürlich für alle geschrieben, aber besonders für die Jungs. Ne? Die regen sich ja immer auf, dass die Lieder immer zu hoch in der Melodie stehen. Und diese Stelle,
Gott verschafft mir klare Sicht.
Ja, ist doch ideal für Jungs. Gibt es, ja, ist das so? Ist es so? Ja, na, paar finden sich da wieder. Und
Gott verschafft mir klare Sicht. Ich blick endlich durch.
Danken, staunen.
Danken, staunen. Herrlich, was Gott tut. Beten, singen. Und mir geht es gut.
1, 2, 3, 4. Monitor mal bitte auf.
Durch die Nebelwand dringt ein Sonnenstrahl.
Stopp mal. Wir hören überhaupt nichts im Monitor. Kannst du mal ein bisschen auf mehr? Das ist fast nichts. Ja, ja. Ja, jetzt ist gut. Okay, danke. Entschuldig bitte. Ja, nochmal. Und.
Durch die Nebelwand dringt ein Sonnenstrahl. Gott verschafft mir klare Sicht. Ich blick endlich durch. Danken, staunen, herrlich, was Gott tut. Beten, singen und mir geht es gut. Nach der langen Nacht kommt ein neuer Tag. Gott weckt meinen Lebensmut. Ich steh wieder auf und danken, staunen, herrlich, was Gott tut. Beten, singen und mir geht es gut. Steht ein Haus auf Fels, hält es Stürme aus. Gott gibt mir den festen Halt, ich vertraue ihm. Danken, staunen, herrlich, was Gott tut. Beten, singen und mir geht es gut.
Und nochmal.
Danken, staunen, herrlich, was Gott tut. Beten, singen und mir geht es gut. Trocken bleibt das Land, bis der Regen fällt. Gott stillt meinen Lebensdurst, ich bin jetzt am Ziel. Danken, staunen, herrlich, was Gott tut. Beten, singen und mir geht es gut, so gut.
Zu den Dingen, über die man staunen kann und für die man dankbar sein kann, da gehört zum Beispiel, dass es eine weltweite Christenheit gibt und dass Christen, wenn sie sich begegnen, immer sofort in Kontakt kommen können. Das ist was ganz Wunderbares. Also gestern und heute Vormittag riefen mich zwei an, ob sie mal hier im Gottesdienst ein paar Worte sagen könnten, und die will ich euch jetzt vorstellen. Das sind nicht die beiden da oben, die Muppets hier, sondern die jetzt kommen. Die haben den weitesten Anmarschweg von uns allen gehabt, nämlich Rüdiger und Dorothee Klaue. Bitte kommt nochmal hoch und erzählt eure Geschichte.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Danke.
Ja, ich komme aus Paraguay, gebürtig aus dem Herzen von Südamerika, und es ist das dritte Mal, dass wir in Chemnitz sind.
Ja, wir kommen aus Südamerika, wie gesagt, Dorothea aus Paraguay, und wir arbeiten eigentlich in Ecuador an einem Radiosender, an einem christlichen Radiosender. Wir machen dort deutsche Programme und diese Programme werden in der ganzen Welt gehört. Wir bekommen manchmal Zuschriften aus bis zu 50 verschiedenen Ländern. Unsere Hörer sind, wie gesagt, überall verstreut, und diese Tage bin ich hier durch Limbach gefahren und habe dort einen Mann getroffen, der uns schon seit vielen Jahren hört, unsere Sendungen über Kurzwelle. Und er ist ein eifriger Hörer, er ist aber nicht ein Christ. Er ist ein Kommunist, und das sagt er auch ganz ehrlich und offen, aber er hört trotzdem gerne diese christlichen Programme, die wir ausstrahlen. Und er führt über alle Programme, die wir ausgestrahlt haben, Buch. Er weiß ganz genau, was wir wann wo gesagt haben. Und solche Hörer haben wir sehr viele, wie diesen Mann aus Limbach. Männer in ganz Europa, die uns hören, kirchenferne Leute, die aber interessiert sind an fernen Ländern, an Ecuador, an dem Urwald, an den Schlangen und an den Indianern. Und wir haben gemischte Sendungen mit kulturellen Beiträgen und auch mit christlichen Beiträgen, mit Andenmusik. Wir haben da hinten etwas ausliegen von der Andenmusik. Und ich möchte die Jugend besonders ermutigen, an die Medien zu denken. Die Medien sind eine ganz neue Möglichkeit, wie wir das Evangelium auch unter die Menschen bringen können. Und in den letzten Jahren gibt es diese offenen Kanäle. Ich weiß nicht, ob das bis hierher auch schon gekommen ist, aber es gibt hier in Deutschland diese Gelegenheit, an den Medien zu arbeiten und dort auch das Evangelium zu verkündigen. Und ich glaube, dass Gott der große Kommunikator ist, der uns ein Vorbild gibt über Kommunikation. Und alle Christen sollten gute Kommunikatoren sein. Und das sind ganz neue Möglichkeiten für uns, auf dem Gebiet zu arbeiten.
Für mich ist es faszinierend, was Gott tun kann, wenn wir unser Leben ganz in seine Hände geben. Ich bin, wie gesagt, im Urwald von Paraguay geboren. Mit 17 Jahren war ich dann auf der Bibelschule und hatte die wunderbare Erfahrung, zum ersten Mal Menschen zu Jesus zu führen. Und wer hätte je davon geträumt, dass ich eines Tages in den Medien arbeiten darf, an einem, so einem riesigen, dem ältesten Missionssender der Welt. Und es fasziniert mich dort, was Gott auch durch die Musik und durch die Medien tut. Die jungen Leute in Südamerika sind, also ich glaube, man kann wirklich sagen, es gibt eine große Erweckung. Wir waren letztes Jahr in Bolivien auf einem riesigen Medienkongress und mich hat es dermaßen begeistert, wie die jungen Leute, es waren fast alles ganz junge Leute, mit Mikrofon, mit Kamera. Alles wurde also live im Fernsehen übertragen, der ganze Kongress. Und dieses Jahr war dieser Kongress in Quito. Und es ist einfach wunderbar, was Gott tun kann aus einem jungen Leben, wenn auch jemand von euch sich vielleicht heute ganz neu in die Reihen Jesu stellt und auch ihm zur Verfügung. Es ist ein bisschen gefährlich, weil wir wissen nie, wo Gott uns hinführt.
Schönen Dank. Schön, dass er euch zu uns heute geführt hat. Als die mich angerufen haben, da hat die Dorothea gesagt, sie würde auch selber singen. Sie hätte bloß ihre Jungs nicht dabei und ob sie hier mal was singen könnte und so. Und da habe ich gesagt, nee, wir haben ja an jedem Gottesdienst schon einen Sänger da, einen Gast. Und der ist ja für heute schon bestellt und eingeladen. Und das ist der Michael. Und der kommt jetzt, unser heutiger Gast.
Schönen guten Abend. Fast noch die falsche Gitarre erwischt, aber das hätte ich dann schon gemerkt. So ähnlich ging es einem Pfarrer, der hat es auch etwas verwechselt, und zwar als er seine Predigt gehalten hat, wollte da über die Speisung der 5000 erzählen, brachte allerdings die Zahlen etwas durcheinander und da fängt er an mit dem Brustton der Überzeugung zu erzählen, zu predigen. Jesus konnte 2 Leute mit 5000 Broten satt machen. Die Gemeinde stützt, einer in der ersten Reihe, der lacht besonders laut und ist natürlich peinlich. Der weiß zwar, dass er einen Fehler gemacht hat, aber sowas ärgert einen natürlich. Und dann macht er am nächsten Sonntag gleich noch den zweiten Versuch. Er hält die Predigt noch einmal wie über denselben Text. Und da hat er schon den vorne in der ersten Reihe so wenig aufs Auge genommen und erzählt, diesmal macht er es richtig. Jesus konnte 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen satt machen. Kannst du das auch? Und er zuckt zusammen, weiß gar nicht so richtig, was er sagen soll. Aber dann richtet er sich auf und sagt, ja, das kann ich auch. Die Gemeinde guckt den an und sagt, tja, mit dem Rest vom letzten Sonntag. Es gibt zum Glück immer noch etwas zu lachen, selbst in der Kirche, ein paar lustige Sachen und so ein kleines Lachlied wollen wir einfach mal zusammen probieren, so für die Herren, die so richtig schön tief hoho, so lachen können, die Mädels, die wegen kichern, und da ist für jeden was dabei. Hosianna, Halleluja, He saved me, er errettete mich. Eine Zeile. Das ist der Grund, warum wir uns erfreuen können. Dass wir Christen sind, dass wir mit Gott erleben können. I've got the joy of the Lord. Ich habe die Freude des Herrn. Und die sollen wir uns nicht nur ansehen, sondern vielleicht auch jetzt anhören, wenn wir das zusammen probieren. Ha, ha, ha. Kommt in der zweiten Zeile, mit Hosianna geht's los. Ho, 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 Hosanna. Ha, ha, Halleluja. I've got the joy of the Lord. Probieren wir's mal. Ho, 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 Hosanna. Ha, ha, Halleluja. He saved me. I've got the joy of the Lord. Wunderbar. Ho, 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 Hosanna. Ha, ha, Halleluja. He saved me. I've got the joy of the Lord. Mal sehen, wie das die Herren singen können. Es geht los. Ho, 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 Hosanna. Und die Damen. Und zusammen. Ho, 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 Hosanna. Ha, ha, Halleluja. He saved me. I've got the joy of the Lord. I've got the joy of the Lord.
Mit dem Lachen. Vielen Dank fürs Mitsingen.
ist es ja immer so eine Sache. Oft kennt ein das Lachen fast vergehen, was man so erlebt und sieht, wie es unter Christen manchmal zugeht und was da alles möglich ist. Vor kurzem war ich in Pirna zum offenen Abend. Da war eine junge Frau dabei aus Thailand. Dachte schon, ist so schön, dass die auch mit da ist. Hab die Katechetin gefragt und dann hat die erzählt, ja, sie kommt in die junge Gemeinde zu jeder christlichen Veranstaltung, meistens zusammen mit ihrer Mutter. Sie ist allerdings Hinduistin. Da dachte ich, naja, ist so schön, dass die sich für den christlichen Glauben interessiert. Aber dann meint die, nee, die kommt nur, weil das hier eine Möglichkeit ist, ein bisschen so einen religiösen Touch zu bekommen, religiösen Hauch zu erleben. Deshalb sind die mit in der Kirche. Erstaunlich, also wenn man wegen dem Hinduismus weiß, was da alles möglich ist an Göttern, dann wundert es mich nicht, dass man so ganz locker sagt, hier habe ich meine religiösen Gefühle, hier geht es los. Erstaunlich wird es nur, wenn das die Christen genauso machen. Wenn die dann sagen, ja, also Gott, das ist ganz nett, aber es gibt doch noch so viele andere, ist doch letzten Endes egal, was man macht, woran man glaubt. Und da ist, denke ich, die Grenze schon erreicht, wo wir sagen, ne, da müsste tolerant sein, kannst doch alles mitmachen. Ich denke, dass Jesus da dazu eine andere Meinung hat. Ich ahnte es schon lange, dann kam der große Streit. Wer setzt für mich den Maßstab in der modernen Zeit? Ich hörte Argumente, sprach mit, blieb auch mal stumm. Was sagt denn so die Bibel? Ein Lächeln geht reihum. Natürlich hat die Bibel auf ihrer Weise recht. So manche Traditionen, die sind auch gar nicht schlecht. Dass Gott uns darin anspricht, will heute keiner hören. Das galt vor vielen Jahren, wir lassen uns nicht stören. Wir tolerieren alles, die Losung für den Tag. Ob Baumgeist, Buddha, Krishna, halt wie jeder es mag. Auch Nathan wies er weise auf die Weltenreligion. Doch gibt's nur eine Wahrheit in Jesus als Person. Ich dien den Herrn mit Freude und das sogar als Mann. Was eine Feministin wohl nur verwundern kann. Im Dienen, da liegt Segen, Verzicht ist oft Gewinn. Nur so macht Leben Freude, nur so macht Leben Sinn. Die homophile Liebe wird offen propagiert. Und wer sich anders äußert, als Sturkopf ignoriert. In manchen Kirchenkreisen drückt man die Augen zu. Anstatt ans Kreuz zu sehen, spielt man dort blinde Kuh. Wir tolerieren alles, die Losung für den Tag. Ob Baumgeist, Buddha, Krishna, halt wie jeder es mag. Auch Nathan wies er weise auf die Weltenreligion. Doch gibt's nur eine Wahrheit in Jesus als Person. Ich sag mir manchmal selber, sei still, das bringt nichts ein. Doch hier kann ich nicht schweigen, nicht länger leise sein. Dass Menschen Gott verlassen, begeistert dabei sind, wirkt selbstgewählte Freiheit zur Sturheit und macht blind. Gott wird dich einmal fragen, wie war dein Lebensstil? Du hattest die Gebote, den Auftrag und ein Ziel. Jedoch dein Tun war anders, dir wird's nun langsam klar. Ich bin vor Gott verloren, wie traurig, aber wahr. Das wäre dann wohl das Ende, Ade und gute Nacht. Ein bisschen Spaß im Leben, doch was hat es gebracht? Willst du erfülltes Leben, das nie zu Ende geht? Dann setze Gott zum Maßstab, es ist noch nicht zu spät. Dankeschön. Gott zum Maßstab zu setzen, das ist nicht immer einfach. Deshalb habe ich nicht gesagt, das ist ein schönes und bequemes Leben, sondern ein erfülltes Leben. Und wie das da aussehen kann, das habe ich so als ganz kleiner Junge erlebt, erfahren. Wir hatten Landwirtschaft gehabt und Tja, war ich so 5 Jahre alt. Mein Vater hat sich gerade den Rückennerv eingeklemmt, konnte also nichts machen, lag nur auf dem Sofa. Mein Großvater will mit die Pferde los, er schürt die ein, eins schlägt aus, trifft ihn genau an den Kopf. Und meine Mutter, die kam gerade dazu, die konnte ihn gerade noch so als unter dem Pferd vorziehen, an die Seite legen. Mein Vater kam in Krücken runter auf den Hof. Dann habe ich die zwei dort sitzen sehen, knien sehen. Und das, was mir als erstes eingefallen oder aufgefallen ist, die zwei haben nicht diskutiert. Wie könnte denn das passieren und was hat man denn falsch gemacht oder was auch immer. Sondern dass die zwei sich hingehockt haben, miteinander gebetet. Ich habe keine Ahnung, was die da gebetet haben. Ich habe bloß gemerkt, wenn das hilft in so einer Situation, dann muss doch da was dran sein. Dass man da nicht groß hektisch wird oder was auch immer. Das Wichtigste für die zwei war, dass die miteinander gebetet haben. Das war das Letzte, was mein Großvater machen konnte. Da ist dann ins Koma gefallen, ist er nicht wieder aufgewacht daraus. Das hat sich eingeprägt, das Gebet. Und das ist mit vielen so. Man kann das zwar sehen, mitbekommen, aber merken hilft es wirklich, das kann man bloß ausprobieren. Und dazu wollen wir euch auch an diesen Abend einladen, das auszuprobieren. Klappt denn das überhaupt, was wir erzählen, was wir singen? Kann man sich darauf verlassen? Und da gilt die Einladung, dass wir Jesus folgen können. Das wollen wir zusammen singen.
Komm, folge Jesus, flieg raus aus deinem Nest. Komm, folge Jesus, komm, halt dich bei ihm fest. Komm, folge Jesus, verlass dein Schneckenhaus. Komm, folge Jesus, komm mit zum Vaterhaus. Bei Jesus hast du Freunde, bei ihm hast du das Glück. Wer einmal bei ihm Heimat fand, der will nie mehr zurück. Wer einmal bei ihm Heimat fand, der will nie mehr zurück. Komm, folge Jesus, flieg raus aus deinem Nest. Komm, folge Jesus, komm, halt dich bei ihm fest. Komm, folge Jesus, verlass dein Schneckenhaus. Komm, folge Jesus, komm mit zum Vaterhaus. Bei Jesus hast du Feinde, sein Weg ist oft nicht leicht. Nur wer zum Kreuzesträger wird, die Ewigkeit erreicht. Nur wer zum Kreuzesträger wird, die Ewigkeit erreicht. Komm, folge Jesus, flieg raus aus deinem Nest. Komm, folge Jesus, komm, halt dich bei ihm fest. Komm, folge Jesus, verlass dein Schneckenhaus. Komm, folge Jesus, komm mit zum Vaterhaus. Bei Jesus hast du Frieden, der heute schon beginnt. Wer seinetwegen Federn lässt, das Leben erst gewinnt. Wer seinetwegen Federn lässt, das Leben erst gewinnt. Komm, folge Jesus, flieg raus aus deinem Nest. Komm, folge Jesus, komm, halt dich bei ihm fest. Komm, folge Jesus, verlass dein Schneckenhaus. Komm, folge Jesus, komm mit zum Vaterhaus.
Jesus folgen, das ist aber eben nicht so einfach. Vor allem, wenn es darum geht, seinen Willen zu tun. Was macht man da? Wie kriegt man das raus? Wie kann man denn da danach leben? Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, zum Beispiel im Gebet, wenn man sagt, also Gott, ich habe das und das vor. Könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und dann plant man in Gedanken schon, wer weiß wie weit. Und dann hofft man, so, lieber Gott, du setzt noch dein Okay hinten an und dann läuft das doch hoffentlich. Bis man merkt, dass es da einen ganz kleinen Satz im Vater Unser gibt, der den Ganzen manchmal einen Strich durch die Rechnung machen kann, dass nämlich nicht unser Wille entscheidend ist, sondern das, was Gott will. Dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, sondern dass wir da auch überlegen und das auch wirklich Gott in die Hände legen können.
Kopf in den Händen, so sitze ich hier,
Ich weiß, es ist spät, doch red ich mit dir. Verstehst meine Frage und siehst in mein Herz. Du kennst meine Freude, die Leere, den Schmerz. Ich rufe zu dir, Herr, hör doch mein Schreien. Nur du kannst mir helfen, ich schaff's nicht allein. Dein Wille geschehe, nicht meiner, mein Gott. Der Satz kostet Tränen und erntet auch Spott. Wenn Luftschlösser fallen und Träume vergehen, kommst du mir entgegen, du lässt mich nicht stehen. Ich würde was geben, wär ich nicht allein. Zu oft hab ich satt, so einsam zu sein. Ich brauch ein Zuhause, ein wärmendes Nest, zwei offene Arme. Doch wer hält mich fest? Du kennst meine Sehnsucht, du weißt, was mich quält. Herr, gib du mir Geduld, dein Wille, der zählt. Dein Wille geschehe, nicht meiner, mein Gott. Der Satz kostet Tränen und erntet auch Spott. Wenn Luftschlösser fallen und Träume vergehen, kommst du mir entgegen, du lässt mich nicht stehen. Ich plane mein Leben, hab Ziele en masse. Ein Traumjob, ne Villa, Knete und Spaß. Ein Füllhorn von Wünschen belastet mich sehr. Die Pläne oft planlos, so manches läuft quer. Du stellst meine Weichen, hältst mich in der Spur. Dein Wort ist mein Kursbuch, dann läuft meine Tour. Dein Wille geschehe, nicht meiner, mein Gott. Der Satz kostet Tränen und erntet auch Spott. Wenn Luftschlösser fallen und Träume vergehen, kommst du mir entgegen, du lässt mich nicht stehen.
Ich ließ Jesus mal beiseite, ich rannte allen Neuen hinterher. Doch mein Leben wurde eine Pleite, es lief zwar viel, doch trotzdem blieb ich leer. Ich saß wie der Boss am Lenkrad, fühlte mich als meines Lebens Führer. Glaubte, ich läg in der Zeit echt vorn, in Wirklichkeit war ich bloß der Verlierer. Aber jetzt probiere ich den Rücksitz und ich finde, das ist die Erleichterung. Jetzt fahr ich nur auf den Rücksitz, überlasse alles, lenke meinem Herrn. Stoppschild, das ich sah, war der Größte und wer weiß was. Bis ich merke, ohne Gott komm ich nicht klar. Ich saß wie der Boss am Lenkrad, fühlte mich als meines Lebens Führer. Glaubte, ich läge in jetzt probiere ich den Rücksitz und ich finde, das ist die Erleichterung. Jetzt fahr ich nur auf dem Rücksitz, überlasse alles Linke meinem Herrn. Dabadubub, dabadub, down.
Liebe Freunde, eines Tages bekommt der David, wisst ihr, wer David war? David war der König von Israel, der hat so 1000 Jahre vor Jesus gelebt. Also, der bekommt Besuch. Und zwar von einem Propheten. Wisst ihr, was ein Prophet ist? Die meisten denken ja, Propheten sind Leute, die sowas über die Zukunft voraussagen. Das machen die manchmal auch, aber das ist bei einem biblischen Propheten nicht die Hauptsache. Propheten, das sind nicht so die Wetterfrösche vom lieben Gott, sondern das sind die Sprecher Gottes. Menschen, die im Auftrag Gottes reden, und zwar so reden, dass sie in das Herz des Hörers treffen. Und so einer war der Prophet Nathan. Der kommt also zu David, 2. Buch Samuel steht das, Kapitel 12, und erzählt dem folgende Geschichte. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er behandelte es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der es nicht fertig, von seinen eigenen Schafen und Rindern etwas zu nehmen, um dem Gast ein Essen zuzurichten, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und das richtete er dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. An dieser Stelle hält der König David nicht mehr aus und fällt dem Nathan ins Wort. Schon die ganze Zeit war der David auf seinem Königsstuhl hin und her gerutscht. Der hatte nämlich als oberster Richter Israels auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Der merkte natürlich sofort, dass das, was der Reiche dem Armen da angetan hatte, eine ziemliche Schweinerei war. Und da begann er sozusagen vor sittlicher Entrüstung zu kochen. Und da hat er den Nathan einfach in seiner Erzählung unterbrochen und hat auch schon das Urteil gefällt. So wahr Gott lebt, dieser Mann muss sterben, der das getan hat. Und außerdem soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Ja, der David, der kennt sich aus im bürgerlichen Strafgesetzbuch von Israel. Der weiß die entsprechenden Paragraphen aus dem FF. Vierfach muss in so einem Falle das Schaf bezahlt werden, so steht es im Gesetz. Und überhaupt, da gibt es also gar nichts nachzudenken und gar nichts zu diskutieren. Der Fall, der liegt ja ganz klar, der Kerl, der das gemacht hat, der kriegt die Todesstrafe. Der Fall ist klar. Merkwürdig, der Fall des anderen, der ist uns immer gleich klar. Dass die Meiern und die Schulzen und die Lehmann von nebenan, dass die mal sich ändern müsste und Buße tun muss, das wissen wir natürlich sofort. Die Schuld des anderen, die sehen wir immer überdeutlich. Bloß wenn es um uns selber geht, da merken wir meistens nichts. Der David merkt gar nicht, dass es um ihn geht. Der kapiert überhaupt nicht, dass hier sein Fall zur Debatte steht. Und deshalb sieht sich der Prophet Nathan genötigt, mal ein bisschen deutlicher zu werden. Und als der König so im Brustton der Überzeugung sagt, also der Mann, der das getan hat, der muss sterben, da sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Und da klingelt es beim David. Und da weiß er Bescheid. Und für die unter euch, die in der Bibel nicht so gut Bescheid wissen, will ich jetzt mal erzählen, was der Nathan meint. Der Nathan spielt hier auf eine Geschichte an, die sich ungefähr vor einem Jahr ereignet hat. Die Geschichte ist nicht ganz jugendfrei, Wir haben ja keine kleinen Kinder hier unter uns. Ich kann das also ganz offen erzählen. Also es ist jetzt ein Sexkrimi übelster Sorte, so noch unterhalb des Bildzeitungsniveaus. Also, an einem schönen Sommerabend, nachdem der David den ganzen Nachmittag gepennt hatte und er dann mal aus der Hütte rauskommt, da erging sich seine Majestät, der König David, auf dem Dachgarten seines Palastes. Und während der den obersten Knopf seiner Uniform öffnete, da schloss er genießerisch die Augen und lauschte auf den Ruf eines Uhus. Denn der Uhu war damals noch nicht in der Tube. Und er atmet so die würzige Abendluft ein. Und als er die Augen wieder öffnet, da lässt er die Luft entweichen in Form eines anerkennenden Pfiffes. Also ungefähr so. Als er die Augen öffnet, da sieht er nämlich im Nachbargrundstück eine Frau. Und die ist bei der Wäsche. Und zwar wäscht sie sich selber. Es gibt also einiges Interessantes zu sehen. Dass der David das sieht, da kann er ja nichts dafür. Ich meine, man wird ja wohl noch mal auf seinem eigenen Balkon ein bisschen frische Luft schnappen dürfen. Aber dass er nicht weg, sondern dass er noch hinsieht, dafür kann er das. Dass du, wenn du hierher in die Lutherkirche fährst, überall die Einladung und die Bilder zur Erotikmesse siehst, da kannst du nichts dafür. Du kannst ja nicht blind im Auto fahren. Aber ob du dann zur Erotikmesse fährst und dich volllädst mit dem ganzen Scheiß, der dein Leben kaputt macht, oder ob du in die Lutherkirche kommst, wo du das Wort Gottes hörst, das ist dann deine Entscheidung. Für den ersten Blick kannst du nichts. Aber für den zweiten und den dritten und deine Entscheidung, die dann kommt, dafür bist du verantwortlich. Wir können ja alle nichts dafür, dass uns ständig gut aussehende Menschen des anderen Geschlechts über den Weg laufen. Da können wir schließlich nichts dafür. Und es gibt nun mal so den Typ von Mädchen und Jungen, die es ständig darauf anlegen, die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts zu erregen. Also am schlimmsten sind die, die das nur mit einem frommen Augenaufschlag verbinden. Also sowas geht einem nur total auf die Ketten. Die tun so, als ob sie zum Herrn Jesus wollen, wollen aber nur zum Herrn Pfarrer. Solche frommelnden Schnepfen, die muss man also eiskalt abfahren lassen. Zum Beispiel kommt mal eine zum Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, wenn ich mich im Spiegel betrachte, da erfreue ich mich immer so an meiner Schönheit. Ist das eine Sünde? Und dann sagt der Pfarrer, nein, Irrtum ist keine Sünde. Oder es kommt ein Junge zum Pfarrer und er sagt, Herr Pfarrer, würden Sie mit mir darum beten, dass ich eine Frau bekomme? Und da sagt der Pfarrer, ach, das ist gar nicht nötig. Alle Jungs, die so einen spitzen Mund haben wie Sie, die kriegen doch sowieso eine Frau. Ja, und was ist denn mit denen, die keinen spitzen Mund haben? Na, die kriegen zwei. Ja, warum haben Sie mir denn das nicht gleich gesagt? Antwortet er dann. Also wie gesagt, dass uns dauernd gut aussehende Menschen des anderen Geschlechts über den Lebensweg laufen, dafür können wir nichts. Aber dass wir denen nachgaffen, dafür können wir was. Der David, der gafft und der vergafft sich. Es war, wie Manfred Krug auf seiner Ehebrecherplatte gesungen hat, es war nur ein Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Augenblick zu viel. Und der wird diesem Mann zum Verhängnis. Jesus hat mal gesagt, wenn einer eine Frau, also gemeint ist eine verheiratete Frau, ansieht und sie haben will, dann hat er mit ihr in seinem Herzen die Ehe schon gebrochen. Der Ehebruch, der geht doch nicht erst dann los, wenn du den anderen im Bett hast, sondern das spielt sich doch schon in der Fantasie ab. Der geht doch schon dann los, wenn du durch die Stadt fährst und bei jeder Ische, die du siehst, auf deine Hupe drückst. Und was sich dann in deinem Gehirn abspielt an Fantasie, das ist doch das eigentlich Entscheidende. Im letzten Krieg, als die meisten Männer an der Front gewesen sind, da sang die Zara Leander, die dürfte nicht verwechseln mit der Vicky Leandros, mit dieser personifizierten Tränendrüse der deutschen Seele. Die Zara Leander, die hatte so eine ganz tiefe Stimme und mit dieser herrlichen tiefen Stimme hat er ein Lied gesungen, das hieß »Kann denn Liebe Sünde sein?« Und die hat mit diesem Schlager, hat die ungezählten deutschen Ehepaaren ein Alibi für den Ehebruch verschafft. Es ist doch immer wieder die gleiche Platte. Die hat die Zara Leander drauf gehabt und die hat der Manny Krug drauf gehabt und die hatte schon der Olle David drauf. Erst zieht er hin und pfeift und dann braucht er nur noch seinen Dienern zu pfeifen und dann flutscht die Sache. Man holt die Batzeba, so heißt die Dame, man holt sie ins königliche Bett. Man schläft zusammen. Man wird schwanger und dann hat man noch ein kleines Problemchen zu lösen. Die Frau Batzeba ist nämlich verheiratet und zwar mit einem Ausländer, mit einem Legionär. Und der ist gerade draußen beim Manöver. Der kommt nämlich jetzt als Vater dieses gezeugten Kindes nicht in Frage. Peinliche Situation. Batzeba schickt einen Zettel ins Königshaus, ich bin schwanger. Was nun? Jetzt muss ich David was einfallen lassen. Die Abtreibung jedenfalls in dem Stil, wie wir sie heute kennen, die war damals noch gar nicht so richtig erfunden. Also so tief ist die Menschheit erst in der Moderne gesunken, dass sie ihre eigene Nachkommenschaft millionenweise im Mutterleibe umbringt. Das haben die damals noch nicht so drauf gehabt, der musste sich was anderes ausdenken und da hat König David eine Idee. Er gibt dem Uriah, so heißt der betrogene Ehemann, einen Sonderurlaub, dass er mal nach Hause kommen kann und damit er eben mal bei seiner Frau übernachten kann. Ich weiß nicht wieso, aber jedenfalls der Uriah, der riecht Lunte, der weigert sich zu Hause bei seiner Frau zu übernachten und schläft vor der Tür von David. Der redet ihm am nächsten Tag gut zu und sagt, hör mal zu, du wirst doch deinen Urlaub nicht hier draußen auf der Schwelle verbringen, geh noch mal zu deiner Frau nach Hause und so. Nichts zu machen. Am übernächsten Tag, da macht der David ihn besoffen. Es ist nichts zu machen, Uriah pennt ostentativ auf der Schwelle des Palastes vom König David. Und dem wird das allmählich lästig. Und dann schickt er ihn eben wieder raus an die Front. Und schickt einen Brief mit an den Hauptmann vom Uriah. Und in dem Brief steht drin, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist. Und dann zieht euch hinter ihn zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Und genau so wird es gemacht. Führer Befehl, wir folgen dir. Und wie der Zufall doch so spielt, wird der Uriah im passenden Moment an der Mauer erschossen. So steht es hier in der Bibel, wisst ihr denn nicht, dass von der Mauer geschossen wird? Naja, der David, der hat das ganz genau gewusst. Und der hat natürlich auch den tragischen Tod dieses Ausländers an der Mauer da bedauert. Und er versteht es auch, die Witwe zu trösten. In seinem Bett tröstet er sie. Er nimmt sie sich offiziell zur Frau. Und fertig ist die Bild-Zeitungs-Story. Gastarbeitersfrau wird Königin. Das war alles, wie gesagt, ein Jahr her. Und da war schon ziemlich Gras drüber gewachsen. Natürlich wusste die gesamte Bevölkerung Bescheid, wie der Uriah in Wirklichkeit umgekommen war. Also kein Mensch glaubte den offiziellen Zeitungsberichten, so schwarze Anzeige gefallen für Volk und Vaterland. Jeder wusste, was gelaufen ist, aber keiner wagte sich offen darüber zu reden. Man hat höchstens hinter der vorgehaltenen Hand drüber geflüstert, am besten man schwieg. So wie wir alle jahrzehntelang geschwiegen haben. Wir haben alle gewusst, was an der Mauer passiert. Wir haben ja im Westfernsehen die Toten gesehen, die haben sie uns da gezeigt, aber wir haben alle geschwiegen. Auch Gott hat damals geschwiegen. Gott schweigt manchmal sehr lange. Gott schweigt manchmal jahrelang. Aber eines Tages, da fängt Gott an zu reden. Eines Tages, da steht unsere alte Schuld riesengroß vor uns auf. Eines Tages schickt Gott uns einen Nathan oder einen Lehmann oder irgendeinen anderen Mahner, der uns dann solche unangenehmen Fragen stellt. Zum Beispiel, wie war denn das voriges Jahr, als dein Mann beim Bund gewesen ist? Und wirst du die Abende mit dem anderen Mann bloß so harmlos als einen Flirt bezeichnen? Oder willst du nicht mal zugeben, dass es ein Ehebruch gewesen ist? Oder wie war denn das bei dir, als du im Urlaub gewesen bist und die Nächte da in Italien, die heißen Nächte, mit jemandem verbracht hast und die hat dir dann geschrieben, sie hat was abgekriegt. Was nun? Hast du nicht zurückgeschrieben? Lass das Kind wegmachen? Und willst du dich immer noch rausreden und vornehm sagen, ja, wir haben einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen? Oder willst du nicht endlich mal zugeben, dass es ein ganz gemeiner Mord gewesen ist? Abtreibung ist Mord Oder falle ich euch allmählich auf den Wecker, wenn ich immer wieder dieselben alten Beispiele anbringe? Ja, denkt ihr vielleicht, der David war begeistert, als der Nathan mit dieser alten Geschichte bei ihm auftauchte? Der David dachte, er wäre am Ziel, dabei war er am Ende. Der hatte den Ehemann aus dem Weg geräumt, aber jetzt stellt sich ihm der Prophet Gottes in den Weg. Der David, der hatte alle Spuren so schön verwischt, der dachte, das wäre alles längst verjährt. Und so denkst du über deine Schuld vielleicht auch. Aber ich muss dir sagen, bei Gott verjährt gar nichts. Gott hat keinen Alzheimer, das ist kein verstaubter Trottel, dessen Notizbücher alle verschwunden sind und der nicht mehr durchguckt, dessen Gedächtnis funktioniert einwandfrei. Es gibt bei Gott kein Vergessen, es gibt bei Gott keine Verjährung, aber es gibt bei Gott eine Vergebung. Nämlich für die Menschen, die ihre Schuld bereuen, gibt es bei Gott Vergebung, Entlastung, Freiheit von Schuld und die Chance eines Neuanfangs. Bei Gott verjährt jedenfalls gar nichts. Gott sagt jahrelang nichts. Aber plötzlich gräbt er die alten Geschichten wieder aus. Du kannst jahrelang, du kannst vielleicht jahrzehntelang durch dieses Leben gehen mit deiner Schuld. Du kannst mit deiner Schuld sogar aus diesem Leben gehen, aber das ist ein elendes Sterben. Denn deine Schuld, die musst du ja mitnehmen. Mit deiner Schuld musst du ja nochmal im Gericht vor Gott erscheinen. Da wird ja nochmal über das geredet, was du im Leben falsch gemacht hast. Und deswegen ist der entscheidende Punkt im Menschenleben, dass das, was falsch gelaufen ist, vor Gott bekannt wird und vergeben wird, damit es weg ist, damit du rein kannst ins Reich Gottes. Das ist die Chance, die dir heute Abend angeboten wird. Denk jetzt ja nicht, du wärst hier nicht gemeint. Und die Geschichte vom David, die würde dich überhaupt nichts angehen, weil du weder einen Ehebruch begangen hast, noch einen Mord. Okay, das mag ja sein. Es gibt viele Menschen, die haben es nie bis zum Ehebruch gebracht, weil sie gar keine Gelegenheit dazu hatten oder weil sie zu feige dazu gewesen sind. Aber die haben in ihren Gedanken genau das gemacht, was andere in Wirklichkeit getan haben. Und da ist überhaupt kein Unterschied. Und deswegen verlegt Jesus auch die ganze Diskussion nicht ins Ehebett, sondern in den Kopf rein, ins Herz, was sich da abspielt. Und wenn Jesus sagt, dass ein Mann, der eine andere Frau oder auch umgedreht angeguckt hat, um sie haben zu wollen, dann möchte ich mal den sehen unter uns oder in dieser Welt, der da nicht schuldig wäre. Und selbst wenn du sagst, ich bin in diesem Punkt rein und unschuldig und ich habe auch sonst keinen Menschen auf dem Gewissen und keinen Mord begangen, okay, meinetwegen, da ist es eben irgendeine andere Schuld, die dich belastet. Ich weiß doch nicht, was in deinem Leben schiefgelaufen ist und was dich belastet und was dich deprimiert und fertig macht und was du verdrängst und was du vertuschst und was du so verharmlost. Ich weiß nur eins, das weiß ich aus der Bibel, ich weiß nur eins, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde ohne Schuld, der ohne Schuld durchs Leben käme. Es hat einen einzigen gegeben, das weiß ich auch aus der Bibel, das war Jesus. Der hat keine Schuld gehabt, der hat keine Sünde begangen. Und deswegen ist er ja auch der Einzige, der uns unsere Schuld vergeben kann. Wenn du dir deine Schuld von Jesus vergeben lässt, da kann die dich weder in Zeit noch Ewigkeit nie wieder belasten. Und damit wir frei werden können, damit wir wieder atmen können, damit wir leben können, deswegen schickt uns Gott dauernd solche Mahner wie den Nathan, die uns an unsere Sünden erinnern. Und die uns klar machen, du bist der Mann, du bist dran, du bist schuld. Der Nathan, der hat ja eine ganze Menge riskiert, als der damals dem König so direkt gekommen ist. Ihr müsst euch vorstellen, der David, das war ein altorientalischer Herrscher. Solche Leute, die haben sich ja wie die Götter verehren lassen. Die ließen sich ja von niemandem zur Rechenschaft ziehen. Die umgaben sich mit Heuchlern, mit Schmeichlern und in so einer Situation und Atmosphäre der Lobhudelei, wo jede Kritik ausgeschlossen ist, da kann es einem ja den Kopf kosten, wenn man mal die Wahrheit sagt. Als später der Johannes der Täufer seinem eigenen Landesherrn vorgeworfen hat, dass er Ehebruch begangen hat, Da hat das Johannes den Täufer den Kopf gekostet. Und als der Pfarrer Paul Schneider, der vor 2 Monaten 100 Jahre alt geworden wäre, als der im KZ Buchenwald gewesen ist, da hat die Offenheit, mit der er die Nazis damals angegriffen hat, ihm sein Leben gekostet. Damals haben in Deutschland fast alle, auch die Pfarrer mit, Heil Hitler gesagt. Der Pfarrer Schneider, der hat das nicht mitgemacht. Der hat noch nicht mal im KZ die Fahne gegrüßt. Und dem Lagerkommandanten von Buchenwald hat er ins Gesicht gesagt, Sie sind ein Massenmörder, ich klage Sie an des Mordes an diesen Häftlingen. In diesem Freimut, so steht in einem Buch über ihn, in diesem Freimut war er wahrscheinlich der Einzige in ganz Deutschland. Er nannte also die Teufel bei Namen, Mörder, Ehebrecher. Seht ihr, der Paul Schneider, das war ein Prophet, das war ein Sprecher Gottes, der den Machthabern seiner Zeit ins Gewissen geredet hat, im Auftrag Gottes, und der dafür sein Leben verloren hat. Kein Prophet riskiert leichtfertig sein Leben. Und deshalb kann man ja gut verstehen, dass der Nathan es erstmal so auf die diplomatische Tour hier versucht, erzählt diese rührselige Story vom geraubten Lieblingsschäfchen, eine Gleichnisgeschichte sozusagen durch die Blume. Der David versteht zwar die Geschichte, aber er versteht nicht, dass er damit gemeint ist. Der weiß ganz genau, was Recht und Unrecht ist. Der ist ehrlich empört über den Verbrecher, aber der merkt gar nicht, dass er selber der Verbrecher ist. Der fällt ein gerechtes Urteil, aber er merkt nicht, dass er dadurch über sich selbst das Todesurteil fällt. Und deshalb bleibt dem Nathan nichts anderes übrig, als ihm schonungslos und direkt ins Gesicht zu sagen, du bist der Mann. Und dann fügt er noch hinzu, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, weil du getan hast, was ihm missfiel? Uriah hast du erschlagen mit dem Schwert und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert. Jetzt hätte sich doch David ja rausreden können und sagen, ich habe den nicht mit dem Schwert umgebracht. Das ist irgend so ein fremder Soldat gewesen. Der war ja ein Schreibtischmörder, der hat den Auftrag gegeben, aber der den Auftrag gibt, um an der Mauer zu töten, ist genauso wie der an der Mauer geschossen hat. Der David, der fängt jetzt nicht an, nach irgendwelchen Argumenten zu fischen und seinen Fehltritt zu erklären. Erklären lässt sich jede Sünde. Das war damals so ein traumhafter Juliabend. Und der Jasmin hat geduftet und der Uhu hat geuhut. Und dann diese Frau, die sich in der Badewanne schlängelt. Ich meine, das kann man ja verstehen, dass das einen Mann umhaut. Aber solche Erklärungen, der Hinweis auf die Umstände und auf die anderen, die Batzeba, die hat ja mitgemacht und so, die haben in dem Gespräch mit Gott, was wir Beichte nennen, überhaupt nichts zu suchen. Eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Ein Mord bleibt ein Mord, auch wenn ihn ein Staatschef wie der David verübt oder ihn geschickt als Schreibtischtäter arrangiert. Und ein Ehebruch bleibt ein Ehebruch, egal ob derjenige zur kirchlichen oder staatlichen Prominenz gehört. Und wenn das heute immer häufiger wird in Deutschland, dass selbst die führenden Politiker unseres Landes sich aber nasenlang scheiden lassen und dann mit der neuen Freundin im Fernsehen auftreten, an den Maßstäben Gottes hat sich auch für Deutschland nichts geändert. Sondern die Maßstäbe und das Urteil Gottes, das ist geblieben. Und der Maßstab Gottes ist das 6. Gebot. Das heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Der David, der erklärt und beschönigt überhaupt nichts. Und der nimmt auch nichts von dem Urteil zurück, was er vorher gefällt hat. Er hat vorher gesagt, so wahr Gott lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und als er begreift, dass er selber dieser Mann ist, da sagt er, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Verstehst du, das geht bei dem David gar nicht um Sex und Mord und Moral und sowas. sondern es geht um die Frechheit, mit der sich über den Willen Gottes weggesetzt hat. Diese Frechheit, diese Eigenmächtigkeit des Menschen, dass der Mensch sagt, mir sind Gottes Gebote schutzegal. Ich mache, was ich will und wozu ich Lust habe. Diese Eigenmächtigkeit, dieser ständige Widerspruch gegen Gottes Gebot, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und deshalb sagt der David hier, ich habe gesündigt. Und als dieses Bekenntnis raus ist, da ist natürlich klar, dass er die Todesstrafe verdient hat. Und als dieses Bekenntnis raus ist, da sagt der Nathan zu ihm im Namen Gottes, so, weil du das jetzt gesagt hast, hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Der David erlebt, dass Gott ihm vergibt. Der kann leben, der ist frei. Statt Todesstrafe kriegt er Freispruch. Und das ist genau das, was du erleben kannst, wenn du willst, heute Abend. Dass du das, was in deinem Leben nicht in Ordnung gewesen ist, vor einem Menschen aussprichst, der dir dann im Namen Gottes die Vergebung zusprechen kann. Nun kann ich mir vorstellen, dass manche von euch sagen, also das klingt ja nur furchtbar einfach. Ich habe in meinem Leben manches falsch gemacht. Und da brauche ich also bloß zu irgendeinem Pfarrer oder zu so jemandem hinzugehen und sag dem das. Und dann sagt er, es ist dir vergeben und damit ist alles gelaufen. Das klingt ja furchtbar einfach. Also erstens mal gehört zur Vergebung die Reue, dass du nämlich bereust, was du getan hast. Und zweitens gehört dazu der Vorsatz, es nicht wieder zu tun. Du kannst ja vielleicht dich selber belügen, du kannst den Pfarrer belügen, aber du kannst ja Gott nicht belügen. Gott guckt ja in dein Herz rein und der merkt ja, ob du bloß irgendwelche frommen Worte abspulst oder ob du wirklich bereust oder ob du wirklich den Vorsatz hast, es nicht wieder zu tun. Und drittens sagst du, das wäre leicht, wahrscheinlich bloß deswegen, weil du dich jetzt da unten in deiner Bank sicher fühlst. Aber wenn du das wirklich so einfach findest, dann schlage ich dir vor, dann komm doch nachher und sprich einen der Mitarbeiter an. Oder einen Seelsorger, einen Pfarrer. Und dann wirst du schon sehen, dass das gar nicht so leicht ist. Im Gegenteil, das ist schwer. Es ist sogar unheimlich schwer. Seine Sünde vor einem anderen Menschen auszusprechen, das ist wahrscheinlich das Schwerste, was es überhaupt im Leben eines Menschen, zumal im Leben eines Mannes gibt. Manche Menschen bringen das ein Leben lang nicht fertig. Und denke bloß nicht, dass das dem David leicht gefallen wäre. Der David, der war immerhin König, der war ein Staatsoberhaupt. Wann gibt denn so einer schon mal zu, dass er ein Verbrechen begangen hat? Guck dir doch mal die Prozesse an, die in unserem Land laufen, die nach der Nazizeit gelaufen sind und die jetzt laufen. Das sind nur unschuldige Leute. Da gibt kaum einer mal zu, dass er ein Verbrechen begangen hat. Das ist bei solchen Leuten so, die ganz oben stehen. Du bist zwar kein König über ein Land, du stehst vielleicht nicht ganz oben, aber irgendwo benimmst du dich vielleicht wie so ein König. In deiner Familie, in deinem Herzen oder in deiner Gemeinde oder so. Und du denkst, es fällt dir mal ein Zacken aus der Krone, wenn du mal vor Gott und Menschen zugibst, dass in deinem Leben was falsch gewesen ist. Das ist schwer, sicher ist das unheimlich schwer. Und ich lade dich trotzdem dazu ein. Weil es nämlich noch schwerer ist, mit dieser Schuld zu leben und zu sterben. Und weil das Schuldbekenntnis die einzige Möglichkeit ist, dass du wieder Frieden in dein Leben reinkriegst. Ich möchte dir Mut machen, dass du es tust. Und dass du dich überwindest. Und dass du das, was in dir drin steckt und was dich kaputt macht, mal ausspuckst. Du musst das mal lesen im Alten Testament, da hat der David in einem langen Psalm das mal beschrieben, die Situation, wie die war, als er mit dieser Sünde gelebt hat, dass es ihn krank gemacht hat. Er beschreibt da seine Depressionen, die der Mann gehabt hat. Wie viele Menschen laufen heute rum, die Depressionen haben? Wie kriegst du die denn los? Der David ist seine Depression dadurch losgeworden, dass er die Schuld bekannt hat, dass er sie ausgespuckt hat und dadurch ist er ein neuer Mensch geworden. Als der Nathan zu dem David gesagt hat, jetzt hat der Herr auch deine Sünde weggenommen und du wirst nicht sterben, da ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Sondern da setzt Nathan noch einen Satz hinzu, einen ganz merkwürdigen Satz, den lese ich euch mal vor. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Das ist ja nun merkwürdig. Der im Ehebruch gezeugte Sohn, der völlig unschuldig ist, der gar nichts dafür kann, der muss sterben, weil David schuldig geworden ist. Und an dieser Stelle, da wird der Nathan wirklich mal zu einem Propheten in dem Sinne, dass er was über die Zukunft sagt, auch über deine Zukunft. Denn es stirbt ja nicht nur der im Ehebruch gezeugte Sohn Davids, sondern 1000 Jahre später, da stirbt der reine, unschuldige, sündlose Sohn Davids, nämlich Jesus. Jesus, der Sohn Davids, der völlig unschuldig ist, der einzige Mensch, der nie eine Sünde begangen hat, der muss sterben an einem Kreuz, weil wir gesündigt haben. Das ist das Merkwürdigste, was je auf dieser Erde passiert ist. Das ist das Unverständlichste, Unbegreiflichste, was je geschehen ist, aber es ist geschehen. Das Kreuz ist der einzige Punkt in der Welt, wo du deine Sünden loswerden kannst und ein neuer Mensch werden kannst. Am Kreuz kannst du mal sehen, wie groß deine Schuld ist und wie groß die Liebe Gottes ist. Dass er seinen unschuldigen Sohn sterben lässt wegen der Schuld, die du begangen hast. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt lieb gehabt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und jetzt werden wir mit Gott reden. Das wird Otto mit uns tun.
Vater, wir haben gehört, was Ehebruch für Folgen haben kann. Wir haben gehört anhand von David, dass Ehebruch nicht nur eine Sünde ist dir gegenüber, sondern dass man sich dann auch in andere Sünden hinein verstricken kann, bis hin zum Mord. Wir haben aber auch gehört, dass Ehebruch zur Folge hat, dass wir die Ewigkeit mit dir verscherzen und dass wir eigentlich dann des Todes sind, dass wir selber sterben müssen. Vater, wir wissen auch, dass Ehebruch zur Folge hat, dass wir mit einer Lebenslast dann herumlaufen müssen, unter Depression leiden. Aber ich danke dir, Jesus, dass du ein Retter und ein Heiland bist und dass du frei machen willst. Ich danke dir für das Angebot, dass wir unsere Sünden bekennen dürfen, dass wir den Ehebruch bekennen dürfen und dass du diese Sünde, Ehebruch mit ans Kreuz genagelt hast. Und danke auch dafür, dass wir dann nicht unter der Last des Ehebruchs leben müssen. Ich danke dir, Jesus, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass du dann treu und gerecht bist, uns diese Sünde vergibst und uns reinigst. Hab vielen Dank dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nimm mich her bei der Hand. Das ist nicht nur ein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke und des Vertrauens, dass ich Gott alles zutraue. In allen Dingen, dass er es in allen Dingen richtig tut. Das wollen wir zum Schluss singen und ich bitte euch, dazu aufzustehen, wer das kann.
Ich helfe bei der Hand, führe mich ins verheißte Land. Ich allein schaffe es nicht, ich bin zu schwach. Durch den Tod, durch Gericht, führe mich her zu deinem Licht. Nimm mich her bei der Hand und führe mich ein. Lass mich her mit dir gehen, lass dein Wort mich so verstehen, dass ich das, was du willst, auch wirklich tue. Durch das Leid, durch die Zeit, führ mich her zur Ewigkeit. Nimm mich her bei der Hand und führ mich heim. Durch den Spott, durch den Hohn, führ mich her zu deinem Thron. Nimm mich her bei der Hand und führ mich heim. Nimm mich her bei der Hand, führ mich ins verheißte Land. Ich allein schaffe es nicht, ich bin zu schwach. Durch den Tod, durch Gericht, führ mich her zu deinem Licht. Nimm mich her bei der Hand und führ mich heim.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich. Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.